Glamour, Liebe, Rosenkriege.
Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert?
Bunte Menschen, der Promi-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte, und heute sprechen wir über Prinz Harry und Herzogin Meghan. 2025 sollte ihr großes Jahr werden und sie wollten endlich ein gutes Image bekommen. Aber mal wieder ging das nach hinten los. Denn die beiden haben in ihrem Leben immer noch große Baustellen, die für viel Ärger sorgen. Und genau darüber spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin Antonia Barbarin. Aber bevor wir auf die beiden eingehen, schauen wir mal, was in der Welt der Promis sonst noch so los war. Werbung. Bunte Spotlight. Vor einigen Monaten machten sich Bastian Schweinsteiger und Anna Ivanovic noch öffentliche Liebeserklärungen und posteten süße Pärchenbilder voneinander auf Instagram. Tja, und dann geht doch alles immer schneller, als man denkt. Bunte hatte vor einigen Wochen exklusiv berichtet, dass die Liebe der beiden zerbrochen ist. Und jetzt wissen wir auch, dass beide schon ihr neues Leben ohne einander planen. Laut Bunte Infos soll in der Schweiz sogar schon die Scheidung des einstigen Traumpaares vorbereitet werden. Und das kann dann ganz schnell gehen, denn hier muss kein Trennungsjahr eingehalten werden. Zum einen haben Anna und Bastian ihr Vermögen nie verschmolzen. Also das heißt, es gibt schon mal keine finanziellen Streitigkeiten, außer dass der Unterhalt halt der Kinder geklärt werden muss. Und wenn sich das Paar dann einig ist, dann dauert das Verfahren in der Schweiz circa 4 Monate und die Gerichtskosten liegen ungefähr bei bis zu 4.000 Euro. Und dann wären sie wirklich schon geschiedene Leute. Außerdem hat Anna nicht mehr den gleichen Anwalt wie Ehemann Basti und hat sogar auf der Vollmacht ihres Anwalts ihren Namen Schweinsteiger Ivanovic abgegeben. Also sie heißt jetzt nur noch wie früher Ivanovic. Hier wird auf jeden Fall Nägel mit Köpfen gemacht. Aber kommen wir noch zu einem anderen spannenden Thema. Der Prozess in Paris um Kim Kardashians Raubüberfall nimmt immer mehr Fahrt auf. Wenn wir uns zurückerinnern, im Oktober 2016 drangen maskierte Männer in ihre Luxussuite ein, in Paris in einem Hotel, und bedrohten die Reality-Ikone mit einer Waffe. Sie fesselten sie sogar und klauten ihre Juwelen im Wert von rund 9 Millionen Euro. Jetzt ist endlich Kim Kardashian nach Frankreich angereist, um im Zeugenstand auszusagen. Und meine liebe Podcast-Kollegin Lilly Burger war live vor Ort, um alles mitzukriegen. Lilly, was herrschte denn für eine Stimmung vor Ort?
Hallo erstmal, liebe Babsi aus Paris. Du hörst vielleicht, dass es hier ein bisschen laut im Hintergrund ist. Ich bin jetzt nämlich am Flughafen auf dem Weg zurück von Paris nach München. Ihr braucht mich ja wieder in der Redaktion. Also die Stimmung bei Gericht war wirklich sehr eindrucksvoll. Kim Kardashian sollte ja um 14 Uhr im Gerichtssaal aussagen. Da die Verhandlung aber natürlich schon vorher, also das heißt um 10 Uhr anfing, ging es ab da natürlich schon darum, einen Platz im Gerichtssaal zu ergattern. Und es standen schon in der Früh um 5 um die 150 Journalisten vor dem Gebäude, um eben einen Platz zu bekommen. Also wirklich ein riesiges Medienaufgebot aus aller Welt. Und als man dann drin war, ging es auch wirklich sehr trubelig weiter, denn natürlich stauten sich auch vor dem Verhandlungsraum dann noch weiterhin die Journalisten, die nicht hineingekommen waren oder versuchten, Kim Kardashian beim Betreten des Saals mit der Kamera einzufangen. Denn im Gerichtssaal selbst war Fotografieren ja natürlich verboten. Also insgesamt würde ich sagen, der Pariser Justizpalast befand sich im absoluten Ausnahmezustand.
Ich habe natürlich auch die Bilder gesehen, wo wirklich Menschenmassen anstanden, nur um einen Blick auf Kim Kardashian zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich irre vor Ort war. Aber erzähl, wie wirkte Kim denn und hat sie auch nochmal die Horrornacht geschildert?
Um 14 Uhr war es dann endlich soweit. Kim Kardashian betrat den Zeugenstand und ja, sie präsentierte sich wirklich höchst seriös. Und das natürlich zum einen optisch. Sie trug eine schwarze Kombination aus langem schwarzen Rock und einem schwarzen Blazer mit sehr ausgestellten spitzen Schultern. Und ja, in meinen Augen hatte dieser Blazer dadurch etwas sehr Defensives, so als würde sie mit ihrem Look aussagen wollen, ich weiß mich zu wehren. Aber sie präsentierte sich auch in ihrem Sprechen immer wieder sehr seriös. Also sie betonte, dass sie ja gerade eine juristische Ausbildung absolviert hätte und es sehr wichtig fände, dass jeder seine Wahrheit erzählen dürfe. Und außerdem wurde sie insgesamt wirklich über 4 Stunden mit nur einer kurzen Unterbrechung von 15 Minuten befragt. Und während andere im Gerichtssaal sich schon Luft zufächelten, weil man muss sagen, es war sehr warm an diesem Tag und immer wieder Wasser trinken mussten, bat sie erst eine halbe Stunde vor Schluss darum, sich mal setzen zu dürfen. Man muss aber auch sagen, dass diese Souveränität teilweise von Momenten tiefer Emotionalität unterbrochen wurde. Sie schilderte ja auch ziemlich eindrücklich den Moment des Überfalls und wie sie dachte, sterben zu müssen und wie sich seitdem ihr Leben wirklich drastisch geändert habe. Und da kamen ihr natürlich auch immer wieder die Tränen.
Und was ich da vielleicht auch noch hinzufügen möchte, ist, dadurch, dass sich Kim so emotional gezeigt hat, ihre Tränen zugelassen hat, hat sie auch, glaube ich, den 7 anwesenden Angeklagten nochmal deutlich gemacht, was für ein Trauma und was für einen Schmerz sie verursacht haben.
Ja, es klingt wirklich fürchterlich, aber wie geht es denn jetzt im Prozess weiter?
Der Prozess hat ja am 28. April begonnen und geht jetzt noch bis 23. Mai. Erst da wird ein Urteil gefällt. Und das hat den Grund, dass nicht nur der Überfall auf Kim Kardashian als einzelne Tat verhandelt wird, die zwei Personen ausgeführt haben, sondern diese Tat soll ja im Rahmen von organisiertem Verbrechen begangen worden sein, sodass insgesamt 10 Personen angeklagt sind. Und da dauert es natürlich, bis man entscheiden kann, was das richtige Strafmaß für die jeweils Beteiligten sein sollte. Mehreren Tätern drohen jedoch lebenslängliche Gefängnisstrafen.
Ja, wir bleiben natürlich für euch dran und werden berichten, wenn es zu einem Urteil kommt. Und zum Abschluss muss ich leider noch über ein trauriges Thema sprechen. Reality-Star Nadja Abd el-Farag, die wir ja alle unter ihrem Spitznamen Nadel kennen, ist leider im Alter von nur 60 Jahren gestorben. Laut der Bild-Zeitung ist sie bereits am 9. Mai in einer Hamburger Klinik gestorben, und zwar an Organversagen. Offiziell ist diese Todesursache aber noch nicht bestätigt worden. Bekanntheit erlangte sie ja vor allem durch ihre Beziehung mit Pop-Titan Dieter Bohlen, mit dem sie bis auf eine kurze Unterbrechung von 1989 bis 2001 zusammen war. Und ehrlich gesagt war sie damals auch ein echtes It-Girl der 90er Jahre. Sie modelte, sie hatte Werbespots, sie war auf dem Playboy. Jeder fand sie eigentlich toll, aber nach der Trennung lief es irgendwie nicht mehr so gut für sie weiter. Sie tauchte zwar immer wieder in ein paar Reality-Formaten auf, aber vor allem ihr Kampf mit dem Alkohol wurde ihr immer mehr zum Verhängnis. Sie hatte auch immer wieder offen über ihre Alkoholerkrankung gesprochen und sogar in ihrer damaligen Biografie geschrieben, dass sie unter Leberzirrhose leidet. Es ist wirklich ein sehr, sehr tragischer Fall einer so netten und strahlenden Persönlichkeit, die aus meiner Sicht wirklich eine verlorene Seele war und auch vergessen wurde von ihrem Umfeld. Prinz Harry und Herzogin Meghan beherrschen seit Jahren die Schlagzeilen. Leider aber meistens nur die negativen. 2025 sollte aber endlich ihr großes Jahr werden. Vor allem Meghan wollte richtig durchstarten. Im März lief ja dann endlich ihre heiß ersehnte Netflix-Doku With Love, Meghan, mit der sie der Welt zeigen wollte, hey, ich bin Meghan, eine von euch, eine liebende Mama, eine gute Hausfrau und vor allem eine hart arbeitende Businessfrau. Tja, doch leider, wie sollte es auch anders sein, ging das mal wieder richtig nach hinten los. Der große Imagewechsel will den beiden einfach nicht gelingen. Und irgendwie ziehen sich bestimmte Dinge schon durch ihr ganzes gemeinsames Leben. Wir wollen heute mal über die 5 großen Baustellen bei Meghan und Harry sprechen. Und dafür ist meine liebe Adelskollegin Antonia Barbarino zu Gast. Antonia, ich freue mich wie immer, dass du bei uns bist.
Hallo Wapsi.
Ja, ich habe es gerade schon angesprochen. Irgendwie bleibt das große Comeback ehrlich gesagt aus. Und da kommen wir auch schon zur ersten großen Baustelle, nämlich ihr Business. Was hat vor allem Meghan denn in letzter Zeit alles probiert, um Erfolg zu haben?
Du hast ja schon kurz angesprochen, seit am 4. März ihre Doku gestartet ist, gibt es fast täglich Neuigkeiten aus Meghans Leben, die sie eigentlich selber verbreitet. Und das ist schon relativ ungewöhnlich, weil der Schutz ihrer Privatsphäre war ja auch damals einer der Gründe, warum sie 2020 zusammen mit Harry dem Königshaus den Rücken gekehrt hat. Und jetzt hat sie das scheinbar alles über den Haufen geworfen, um eben sich selber mehr in die Öffentlichkeit zu stellen, weil sie muss, wie jeder normale Mensch, eben auch Geld verdienen und hat neben ihrer Serie, über die wir schon gerade gesprochen haben, auch ihre Marke As Ever gelauncht. Dort kann man so für ziemlich viel Geld Lifestyle-Produkte kaufen, beziehungsweise Kochutensilien wie zum Beispiel Marmelade oder Backmischungen oder auch, was ziemlich viral gegangen ist, so kleine Flower Sprinkles, also Blumenblätter, die man auf alle möglichen Kuchen oder Müslis oder Salate draufgeben kann.
Also
die,
lebensnotwendige Dinge
genau,
sozusagen.
Genau. Und um das ganze Portfolio noch abzurunden und um zu zeigen, dass sie eben nicht nur die Stay-at-home-Mom-and-Wife ist, die gerne kocht und ja die Ästhetik und einen guten Stil liebt, hat sie auch noch ihren Podcast Confessions of a Female Founder gelauncht, wo sie mit anderen Frauen aus der Businesswelt eben über die Arbeit spricht und was es heißt, als Frau in der Businesswelt erfolgreich zu sein. Und das ist schon ihr zweiter Versuch, in der Podcast-Welt Fuß zu fassen und erfolgreich zu sein, weil ihr Podcast Archetypes wurde im Sommer 2023 leider eingestellt.
Aber ich meine, diese Dinge, die du jetzt angesprochen hast, sind ja so Klassiker, finde ich, bei prominenten Leuten. Und oft haben die meisten damit ja auch Erfolg. Mit einem Podcast, mit einer Netflix-Show. Dann, genau, jeder bringt vielleicht noch irgendeine eigene Beauty- oder Bug-Brand raus. Aber irgendwie will es ja trotzdem nicht so klappen bei ihr, dass es gut ankommt und dass sie da irgendwie auch wirklich als erfolgreiche Geschäftsfrau wahrgenommen wird bzw. durchstartet. Wieso klappt das nicht?
Ja, alle diese Projekte haben eben eins gemeinsam und zwar Megan steht im Mittelpunkt. Es geht eigentlich nur um sie, egal in welchem Format. Und da ist eben auch schon, ja, das Problem, vielleicht so als kleiner Vergleich, um sich das besser vorzustellen. Megan trägt ja auch, wie sie selbst sagt, den Titel bzw. den Nachnamen Sussex. Also sie nennt sich nicht Meghan Markle, sondern Sussex. Und natürlich wird sie immer noch mit den Royals, mit der Royal Family, ja, in Verbindung gebracht. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel Prinzessin Kate anschaut, die hat auch sehr viele Projekte. Und dabei geht es aber immer darum, andere zu unterstützen und ihre eigene Berühmtheit und ihre Beliebtheit dafür zu nutzen, um eben so Licht ja dahin zu werfen.
Um anderen auch eine Plattform zu geben.
Genau, wo halt sonst eben keiner hinschaut. Und der Unterschied ist, dass Megan immer sagt, dass sie genau das macht, aber sie schafft es irgendwie nicht, dass es eben mal nicht um sie geht. Und das werfen ihr eben auch viele vor, dass es nicht authentisch ist und eben, dass sie einfach unsympathisch wirkt.
Ja, genau, das ist so ein bisschen das Problem. Sie kommt einfach nicht sympathisch rüber. Man nimmt ihr diese Dinge irgendwie auch nicht ab. Gibt's denn jetzt noch neue Projekte, wie sie jetzt irgendwie doch nochmal versuchen will, nach oben zu kommen?
Ja, also man muss ja sagen, ihre Netflix-Doku wurde jetzt nicht schlecht geklickt, aber die Kritiken waren halt wirklich vernichtend, eben dass alles gestellt war und nicht authentisch und dass sie es eben auch mit der Wahrheit irgendwie nicht so ganz genau nimmt. Trotzdem soll es im Herbst 2025 noch eine zweite Staffel der Doku-Serie geben, die ist auch schon abgedreht.
Okay, also das ist so ihr nächstes großes Projekt. Ja, natürlich, ist ja natürlich klar, ne? Egal wie schlecht die Leute über die Serie geredet haben, sie haben wenigstens darüber geredet und das gefällt natürlich auch Netflix. Aber auch bei ihrem Ehemann Harry sieht es ja nicht so rosig aus. Ich habe auch immer so das Gefühl, macht er eigentlich irgendwas beruflich? Man hatte ja vor allem ihn so in Verbindung gebracht mit ja Stiftungen, vor allem seinem Herzensprojekt, die Stiftung Sentebale. Aber da läuft es ja, glaube ich, auch nicht so ganz rund, oder? Was ist da genau los?
Ja, also da gab es jetzt einen riesen Skandal. Vielleicht nochmal, um vorne anzufangen, Harry hat diese Stiftung 2006 mit dem Prinzen von Lesotho zusammen gegründet und die Stiftung setzt sich für afrikanische Waisenkinder ein, also um denen zu helfen. Zur Erinnerung, Prinzessin Diana, also seine Mutter, war ja auch immer wirklich sehr engagiert, was Wohltätigkeitsarbeit in Afrika angeht und Harry hat das so ein bisschen von ihr übernommen und ist auch immer nach Lesotho gereist, wenn sie mal alles zu viel wurde und war dort auch seiner Mutter immer sehr nah. Also es liegt ihm wirklich auch am Herzen. Und nun erhebt die Vorstandschefin von Sentebale, Sophie Chandauka, wirklich sehr schwere Vorwürfe. Sie bezichtigt ihn des Mobbings und der Belästigung. Unter anderem soll es wirklich innerhalb dieser Organisation auch wirklich zu, ja, unter anderem sexueller Belästigung gekommen sein.
Also nicht von ihm, sondern allgemein in der Organisation.
Genau, aber sie bezichtigt ihn auch direkt des Mobbings und dass er halt da involviert war. Und Harry hat zwar die Vorwürfe zurückgewiesen, ist aber auch aus der Stiftung zurückgetreten.
Was ja auch echt ein krasses Statement ist, ja, muss man sagen. Und will er sich da jetzt beruflich nochmal neu aufstellen? Also was macht er den ganzen Tag?
Ja, also er versucht natürlich schon irgendwie auch Fuß zu fassen, aber auch bei seinen anderen Projekten, die er so hat, sieht es einfach nicht gut aus. Also in einer anderen Organisation, African Parks heißt die, die setzt sich für den Schutz von indigenen Völkern und der Natur in Afrika ein. Da sollen eben Wildhüter jetzt Stammesmitglieder misshandelt haben und Mitarbeiter seiner Startup-App BetterUp, also da geht's um Coaching und er ist dort in der Geschäftsführung, die berichten alle von einem toxischen Arbeitsklima. Und man muss sich aber natürlich bei all diesen Vorwürfen die Frage stellen, wie viel wusste Harry? Ist er überhaupt natürlich in der Position, dort einzugreifen, ohne ihn jetzt in Schutz nehmen zu wollen? Oder hat er vielleicht auch einfach weggeschaut und das alles ignoriert?
Aber kommt da jetzt noch irgendwie ein Prozess oder wird da noch irgendwie was weitergemacht?
Nein, also die Vorstandschefin Sophie Chandauka eben, die hat tatsächlich ziemlich eindrückliche Interviews halt gegeben, wie es da wirklich zugeht. Aber danach ist es auch ehrlich gesagt so ein bisschen
in Sand verlaufen. Ja. Okay. Ja, ich meine, wir haben es eben schon angeteasert und das ist klar, egal was sie machen, es sorgt immer wieder für Schlagzeilen und für Aufsehen, auch wenn es vielleicht nicht gut ankommt. Ja, und da sind wir eigentlich schon bei unserer zweiten Baustelle, nämlich ihr öffentliches Auftreten. Das ist nämlich auch sowas, was gar nicht so gut ankommt. Wie geben sich die beiden denn in der Öffentlichkeit und warum sorgt das auch immer wieder für Kritik?
Ja, also immer wenn die beiden zusammen auftreten, dann ist es wirklich mit sehr viel Tamtam verbunden, irgendwie sehr pompös. Es sind immer Fotografen dabei, wo auch mittlerweile schon die Gerüchte sehr laut sind, dass sie die eben selbst bestellen, die Paparazzi, um dort hinzukommen, wo sie auftauchen. Zum Beispiel auch, als diese verheerenden Feuer in L.A. waren und Harry und Meghan vor Ort waren, um zu helfen, waren natürlich auch wieder Fotografen dabei, die sie angeblich heimlich fotografiert haben. Sie wollen schon immer, dass alle Welt weiß, wo sie gerade sind und was sie machen. Es wirkt immer so, das fühlt sich immer so an, als wären sie irgendwie immer zur falschen Zeit am falschen Ort.
Okay, verstehe. Und hat Harry denn jetzt irgendwie auch sich eine neue Rolle angeeignet? Weil ich meine, diese Rolle als schwarzes Schaf, die wird jetzt auch irgendwie langsam langweilig, finde ich. Und er kann nicht sein Leben lang immer darauf herumreiten, ja, ich bin der arme Junge, ich wurde nicht geliebt von meinem Vater, meine Mama ist gestorben. Mhm. Also wie hat er sich denn da jetzt positioniert?
Also ich würde sagen, seine neue Rolle ist jetzt auch nicht wirklich so viel besser als die, die du gerade beschrieben hast. Also er wirkt wirklich jedes Mal so, als wäre er das Anhängsel von Meghan. Also durch ihre Körpersprache, durch ihr Auftreten, durch ihre Gestik mit ihm zusammen wirkt es halt wirklich immer so, als würde sie ihn extrem dominieren. Und als hätte er eigentlich nichts zu sagen. Es ist natürlich super schön, dass er seiner Frau auch die Bühne lässt und sie supportet, dass sie ihren vermeintlichen Erfolg eben auch erfahren kann und das Spotlight auf sie gerichtet ist. Aber er muss sich natürlich schon auffragen, welche Rolle spiele ich eigentlich in dem Ganzen und wer bin ich und was möchte ich sein und was möchte ich auch nach außen präsentieren von mir selbst.
Ja, ich meine, das merkt man ja auch, wo wir gerade über die beruflichen Dinge gesprochen haben. Ich meine, Meghan gibt da ja schon Gas, ne? Auch wenn es nur um sie geht. Sie will sich irgendwie positionieren und bei ihm irgendwie kommt da so wenig. Also ich glaube, er weiß selber gar nicht so richtig, wer er ist und was er will. Das hat man schon immer das Gefühl bei ihm.
Das Einzige, was von ihm eigentlich aktuell kommt, ist, dass Meghan über ihn spricht in diversen Podcasts und Interviews, dass sie von ihm schwärmt, dass er so toll ist und sie so sehr liebt. Aber was er eigentlich macht und wie es ihm so wirklich, ja, geht, weiß man eigentlich nicht.
Ja, also es ist ganz klar, er steht in ihrem Schatten, obwohl er eigentlich vor der Ehe der Bekanntere war. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, mit dem sich alle schon von Anfang an beschäftigen, nämlich die Beziehung der beiden, die Ehe der beiden. Das ist wirklich so eine Baustelle, weil man hat eigentlich gefühlt wöchentlich eine neue Schlagzeile, dass sich die beiden in einer Krise befinden. Wie steht's denn wirklich um die Ehe?
Also man kann sagen, dass sich die beiden mittlerweile durch allem, was so passiert ist, vor allem jetzt auch in den letzten Monaten, sowohl einzeln als auch als Paar so isoliert haben irgendwie von dem Rest der Welt, dass sie ja voneinander einfach abhängig sind, sowohl finanziell als auch emotional, also eigentlich in jedem Bereich. Und man kann eigentlich schon sagen, dass ihr Band dadurch bestimmt irgendwie ja stärker geworden ist, wenn das Ganze eine positive Sache hat, weil sie eben wissen, wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, dann bricht eigentlich alles in sich zusammen.
Ich verstehe. Ja, und vor allem Harry, ich meine, der hat ja wirklich alles hinter sich gelassen. Seine Familie, seine Freunde in England, der hat ja gar kein großes Netz gehabt in Amerika. Und natürlich muss er sich da voll und ganz auf sie verlassen. Aber hast du denn das Gefühl, ich meine, du hast es gerade schon angeteasert, dass vor allem Meghan immer schwärmt von Harry und sagt, wie glücklich sie sind. Glaubst du das? Also nimmst du das den beiden ab, dass die beiden wirklich verliebt sind? Weil ich meine, es gibt ja auch immer so Auftritte von den beiden, wo man denkt, ist das jetzt nur Show oder nicht?
Also diese Frage, ist das alles echt oder nicht, die stellt man sich wirklich bei jedem Wort, das kommt, bei jedem Auftritt, bei allem, was die beiden eigentlich äußern, weil alles so gestellt wird, halt vor allem von Meghan. Man muss auf jeden Fall sagen, dass ihre Liebe fast täglich durch alles, was irgendwie passiert, auf die Probe gestellt wird. Und eben, um nochmal kurz auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, wie die Abhängigkeit zwischen den beiden, Meghan braucht aber auch Harry, weil ohne ihn kann sie nicht Sussex sein. Und sie weiß, dass ohne diesen Nachnamen ihre ganze Marketingstrategie gar keinen Erfolg mehr hat.
Das stimmt, am Ende des Tages ist sie halt dann auch nur eine Seriendarstellerin, genau, wie viele in den USA. Ich musste auch denken an diese Fotos von dem Beyoncé-Konzert in L.A., wo sie jetzt irgendwie, glaube ich, letzte Woche waren. Und das war auch schon wieder so eine Liebesshow der Extraklasse, diese extra innigen, kuscheligen, verliebten Selfies, die sie da gepostet haben und wie sie da getanzt haben auch im Publikum. Und ach, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es so, es ist irgendwie eine Spur zu viel und man will irgendwie gar nicht hingucken, aber man muss hingucken. Und wenn ich mir dann vorstelle, so ein Video oder solche Fotos würden Kate und William posten, das passt einfach alles nicht. Und bei ihnen nimmt man es halt einfach nicht ab.
Ja, und man muss dazu sagen, auch sowas hätten sie vor Anfang März eigentlich nie gepostet. Und ja, jetzt auf einmal zeigen sie sich so und man fragt sich, warum? Habt ihr das wirklich so nötig?
Ja, sie wollen irgendwie unbedingt der Welt zeigen, hey, wir sind eigentlich ganz normal, wir sind wie du, ne? Aber es klappt halt einfach nicht. Aber wo spielt sich denn eigentlich das Leben der beiden gerade ab? Wo leben sie?
Also sie haben natürlich ihren Hauptwohnsitz weiterhin in Montecito in den USA. Aber die beiden haben sich auch letztes Jahr ein Haus an der Küste Portugals gekauft, genauer gesagt in Melides. Ja, um dort vielleicht auch näher wieder an Harrys Familie zu sein oder in Europa. Es ist auch so, dass wenn man in Portugal eine gewisse Summe an Immobilien investiert, dass man auch sozusagen ein goldenes Visum bekommt und somit als Nicht-Europäer in Europa frei umherreisen darf.
Ah, okay. Also, dass er theoretisch länger in Europa bleiben kann und dann auch länger in England bleiben könnte.
Genau.
Okay, verstehe. Und wir haben noch gar nicht über die gemeinsamen Kinder gesprochen, über Archie und Lilibeth. Das ist ja eigentlich so das Schöne an den beiden, muss man sagen. Man hat sich ja auch gefreut und irgendwie verbindet es natürlich auch ein Paar vor allem. Aber irgendwie könnten die Kinder jetzt doch eher zu einer großen Baustelle im Leben der beiden werden und für Streit sorgen. Warum?
Genau, also nicht die Kinder natürlich sorgen für Streit, aber wie Meghan und Harry mit der Erziehung der beiden umgehen. Denn Meghan weiß, dass neben den bekannten Details aus dem Königshaus, die sie ja eigentlich alle schon in ihrer Doku verbraten haben und in Harrys Buch, dass sich natürlich alle auch für die Kinder interessieren, weil man bis jetzt nahezu nichts von den beiden wusste. Ja, und seit eben auch diese Netflix-Doku draußen ist, postet sie wirklich fleißig Fotos und kleine Videoclips von Archie und Lily. Natürlich ohne, dass man ihr Gesicht sieht, aber man hört sie sprechen, die beiden Kinder. Man sieht, wie sie mit ihrer Mutter kuscheln und Meghan schreibt natürlich auch fleißig immer drunter, wie sehr sie es liebt, Mutter zu sein. Und in Talkshows und in ihrem Podcast plaudert sie eben auch so viele Details aus dem Leben ihrer Kinder aus. Und das gab es davor nie. Man muss dazu sagen, Harry wuchs so auf im Königshaus, dass die Kinder top secret sind zu ihrem Schutz. Jedes kleinste Detail könnte ein Sicherheitsrisiko darstellen. Und das ist einfach absurd, wenn man denkt, dass Meghan jetzt eigentlich genau das Gegenteil von dem macht, wofür Harry auch steht. Also das könnte zu einem extremen Streit zwischen den beiden führen.
Ja, und das ist natürlich auch so ein Klassiker, seine Kinder zu vermarkten. Das machen ja wahnsinnig viele Leute, vor allem in den sozialen Medien, weil sie wissen, dass es natürlich mega zieht, weil es gut ankommt. Man kann wahnsinnig viel Geld leider mit der Vermarktung seiner Kinder verdienen. Meinst du denn, Harry wird es zulassen, dass Meghan die Kinder weiter vermarktet?
Also ich denke, die beiden haben da eine sehr strikte Vereinbarung, die Kinder eben nicht im Gesicht zu zeigen. Aber nach allem, was bis jetzt passiert ist, also dass es überhaupt dazu kam, dass die Kinder jetzt doch irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, was davor eigentlich undenkbar gewesen ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass Meghan wirklich jedes Mittel nutzt, um ja Erfolg zu haben und um weiter im Gespräch zu bleiben und um das dann irgendwie so rechtfertigen, warum sie die Kinder jetzt doch zeigt. Und das ist auch wieder ein Punkt, was die beiden einfach unglaubwürdig macht, dass Harry auf der einen Seite in England, in seiner alten Heimat, dafür kämpft, Polizeischutz zu bekommen und sagt, wie unsicher er sich fühlt. Und auf der anderen Seite postet Meghan die Kinder, was wirklich ein so großes Sicherheitsrisiko darstellt.
Ja, und da kommen wir jetzt auch schon zu unserer letzten Baustelle, zur fünften. Und das ist wohl die größte von Anfang an in ihrem gemeinsamen Leben, nämlich ihre beiden Familien. Das Verhältnis von Harry zu seiner Familie ist ja seit der Ehe mit Meghan zerrüttet. Gibt es denn da Neuigkeiten? Haben sich Harry und Charles und William wieder angenähert? Ist da irgendwas Positives in Sicht?
Ja, es gibt Neuigkeiten, aber leider keine positiven. Anfang Mai hat Harry mal wieder ein Interview gegeben, wo er über seine Familie spricht. Das war auch nur ein Tag, nachdem er den Berufungsprozess um den Polizeischutz verloren hatte. Das heißt, er bekommt, also wenn er nach England reist, keinen Polizeischutz. Ja, und in dem Interview hat er eben davon gesprochen, dass er sich eine Versöhnung mit seiner Familie wünschen würde, dass aber sein Vater Charles nicht mit ihm spricht. Der Hintergrund bei der ganzen Sache ist, dass er eben jetzt nach dieser Niederlage vor Gericht nur Polizeischutz bekommen würde, wenn er offiziell nach England eingeladen werden würde von eben seiner Familie. Und er hat eben gesagt, dass das ja nicht stattfindet, weil die Familie nicht mit ihm spricht. Er hat aber auch gesagt, dass er eben nicht weiß, wie lange sein Vater noch hat, weil wir erinnern uns, Charles ist auch an Krebs erkrankt. Und ich glaube, dass bei ihm da so ein kleiner Triggerpunkt losgeht, weil als seine Großmutter Queen Elizabeth gestorben ist, konnte er sich auch nicht von ihr verabschieden. Als er an ihr Sterbebett kam, war sie schon tot. Und das natürlich nochmal zu erleben bei seinem eigenen Vater, würde ihn, glaube ich, wirklich sehr, sehr mitnehmen.
Also es heißt, er wird wahrscheinlich schon versuchen wollen, dass sich da irgendwie die Wogen glätten in nächster Zeit. Aber das gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen dieses Problem, ich meine, du hast es jetzt auch immer wieder angesprochen, Meghan will natürlich unbedingt diesen Titel behalten, aber das passt ja, glaube ich, auch nicht so richtig dem William und dem Charles, oder?
Ja, das ist halt schon wieder ein neuer Streitpunkt oder Konfliktpunkt. Es tauchte ein Bild auf von einem Geschenkkorb, den Meghan verschenkt hat, mit einer Karte, wo ganz dick und fett oben Her Royal Highness draufsteht. Und Harry und Meghan haben eigentlich der Queen Elizabeth noch versprochen, dass sie nach ihrem Austritt von der Royal Family, dass sie den Titel nicht mehr benutzen. Und jetzt machen sie das halt doch noch, aber auch nur aus dem Grund, um mehr von der Marke zu verkaufen. Und William wird, auch wenn er König ist, ihnen wahrscheinlich den Titel dann endgültig entziehen. Also wirklich eine Versöhnung ist da, steht da nicht ins Haus, leider.
Okay, ja, wir können ja in das Gute hoffen. Und ja, bei Meghan wissen wir ja, dass sie ein sehr, sehr enges Verhältnis hat zu ihrer Mutter Doria. Die ist ja auch oft bei denen zu Hause in Montecito, kümmert sich auch um die Enkelkinder. Aber das große Sorgenkind ist ja Meghans Vater, der Thomas. Der hat sich ja in der Vergangenheit immer wieder sehr öffentlich geäußert und auch gegen seine Tochter geschossen. Wie sieht's denn da jetzt aus mittlerweile?
Also alles fing damit an, dass Thomas Markle, also Meghans Vater, kurz vor Harry und Meghans Hochzeit für Paparazzi-Fotos posiert hat und von Reportern auch Geld bekommen hat für diese Fotos. Er hat dann mit TMZ gesprochen, dass er nicht zur Hochzeit kommen wird, und Meghan hat angeblich, wie sie sagt, von diesem Interview erfahren, dass ihr eigener Vater nicht zur Hochzeit kommt. Also Charles hat sie ja dann zum Altar geführt, und so hat eigentlich der Bruch zwischen den beiden angefangen. Seitdem ist das Verhältnis wirklich mehr als schwierig, weil er eben auch immer wieder mit der Presse gesprochen hat. Und jetzt ist er Anfang des Jahres tatsächlich auf die Philippinen ausgewandert, zusammen mit seinem Sohn Thomas Markle Jr. Ja, und dort versucht er sich jetzt irgendwie ein neues Leben, sag ich mal, ein ruhiges Leben zu erschaffen. Er ist mittlerweile 80 Jahre alt und er hat auch selber gesagt, er braucht jetzt einen Ort, wo er irgendwie zur Ruhe kommen kann, wo die Leute nett sind. Sagt aber auch, dass er sich trotzdem wünschen würde, mal seine Enkelkinder zu sehen. Aber da steht eigentlich schon wieder der nächste Skandal ins Haus, warum das nicht passieren wird, weil eben sein Sohn, Meghans Halbbruder Thomas Markle Jr., ein Enthüllungsbuch rausbringen wird, wo es eben unter anderem auch um Meghan geht, weil er sagt, dass sie in ihrer With Love Meghan Netflix-Doku sehr, sehr viele Unwahrheiten über ihre Kindheit gesagt hat, und er will das alles richtigstellen.
Eieieiei, da kommt noch einiges auf uns zu. Ja. Ja, diese Baustellen sind groß und irgendwie hat man das Gefühl, das wird noch Jahrzehnte dauern, bis sie die endlich mal beheben. Glaubst du denn, dass es Harry und Meghan irgendwann schaffen, sich davon zu lösen und wirklich mal neu durchzustatten, wirklich mal ein neues, gutes Image zu bekommen?
Also ich persönlich glaube, dass ihnen dieser ersehnte Imagewechsel nur gelingen wird, wenn sie sich wirklich wieder mit Harrys Familie vertragen, weil das einfach die Leute ihnen beiden so böse nehmen, dass sie damals England verlassen haben und dann eben durch Harrys Buch und die Doku so viel über die Königsfamilie erzählt haben und die so durch den Dreck gezogen haben. Deswegen glaube ich, dass alles, was die beiden in Zukunft noch machen, erst gelingen wird, wenn sie eben ja wieder im guten Sinn, im reinen Sinn mit William und mit Charles und auch mit Kate Ob das passiert, steht in den Sternen. Wir haben ja eher schon gesagt, sieht nicht danach aus, weil eben auch Meghan unter keinen Umständen wieder irgendwie Kontakt mit England aufnehmen möchte oder irgendwie dahin zurückgehen möchte.
Sie will natürlich auch irgendwie nicht, sage ich jetzt mal, sich reumütig zeigen und zugeben, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht hat und sich falsch verhalten hat, weil dann würde ja ihr ganzes Konstrukt eigentlich zusammenfallen. Ne? Aber ja, bleibt spannend und irgendwie ist es ja auch ein bisschen schön, vor allem für uns, weil wir immer wieder was zu besprechen haben über Harry und Meghan. Danke, Antonia, dass du uns nochmal einen Einblick gegeben hast, wie es aktuell im Leben der beiden aussieht.
Danke dir.
Werbung.
Stars und Sterne.
Emily Kerner, die Tochter von Moderator Johannes B. Kerner, hat vor kurzem standesamtlich geheiratet und feiert bald auch noch ihre große Traumhochzeit auf Ibiza. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wie sie den Brautvater dabei unterstützen, seine älteste Tochter ziehen zu lassen. Johannes B. Kerner wird am 9. Dezember 61 Jahre alt und ist damit vom Sternzeichen Schütze. Und die mahnt das Universum gerade dazu, ihrer Unabhängigkeit und ihrem Freiheitsdrang nicht zu viel Raum zu geben. In Bezug auf die bevorstehende Hochzeit eines Liebsten heißt das natürlich, verstehen Sie, dass es jetzt nicht um Sie geht. Stattdessen können Sie Ihren Drang, Ihr eigenes Ding zu machen, ja nutzen, um Ihre Gefühle in einer einfühlsamen Rede zu kommunizieren. Natürlich kann einem das Vaterherz auch mal schwer werden. Schließlich ist so eine Hochzeit für ihn auch nicht ganz billig. Doch Schützen müssen sich im Mai nicht sorgen. Finanziell gesehen bleibt der Mai stabil, ohne dass er größere Überraschungen birgt. Welche Kosten durch den dreitägigen Partymarathon auf Ibiza auf ihn zukommen, scheint sich Johannes B. Kerner also glücklicherweise bewusst zu sein. Einen kosmischen Tipp geben wir aber natürlich auch diese Woche. Auch wenn Sie es abenteuerlich mögen, Schützemann, gehen Sie an besonderen Tagen keine Styling-Experimente ein. Ein klassischer Anzug hat sich für Sie bewährt, Johannes B. Kerner. Also dürfen Sie auch dabei bleiben. Ihre Tochter wollen Sie bestimmt ohnehin nicht die Shows stehlen. Und wenn Sie sich daran halten, wird der Mai Ihre Beziehung für immer wunderbar festigen. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns unbedingt auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns eine Bewertung und schreibt uns Anregungen. Wenn ihr zum Beispiel irgendeinen Hinweis habt zu einem bestimmten Promi oder einem Thema, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen@burda.com, alles zusammengeschrieben, oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte_magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss!
Jeden Donnerstag, Bunte Menschen, der Promi-Podcast.